Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, für die freundliche Einleitung und vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier vortragen zu können. Und in diesem Vortrag möchte ich mein derzeitiges Buchprojekt vorstellen, das natürlich unter dem Gesichtspunkt des Hauptinteresses Ihres Sonderforschungsbereichs Episteme in Bewegung. Und mein Anliegen ist hierbei darüber nachzudenken, in welchen historischen Momenten ein Wissensfeld genau nicht beweglich ist. Und das ist ja sicherlich eine Frage, die nicht ganz neu ist für Sie, sondern eben die Momente, wo ein Wissensfeld sowohl geografisch sehr immobil wird, als auch in der Art und Weise, wie mit dem textuellen Material umgegangen wird, eine starke Unbeweglichkeit aufweist oder beginnt aufzuweisen. Und ich werde das an dem Beispiel des Wissensfelds des Hadith tun, das ich gleich kurz einführe, damit wir einigermaßen vom gleichen Wissensstand losgehen, auch wenn einige von Ihnen das natürlich schon kennen. Und der methodische Ansatz wird dabei sein, dass ich mir eben insbesondere die Materialität des geschriebenen Wortes anschaue, also die Materialität der Bücher, die die Gelehrten dieses Wissensfeldes verwendeten, die in diesem Wissensfeld zirkulierten, die produziert worden sind und ganz wichtig, die vergessen worden sind und nicht mehr beachtet wurden. Also zunächst einige kurze Worte zum Hadith. Der Begriff bezieht sich im engeren Sinne auf einen Text, der auf einen Ausspruch des Propheten Mohammeds zurückgeht, oder eher gesagt, der ein Ausspruch des Propheten Mohammeds ist. Und damit ist ein Hadith ein recht kompakter Text, der häufig nicht mehr als einige wenige Worte oder Zeilen umfasst und dem die Kette der Überlieferer dieses Textes zwischen Mohammed und dem jeweiligen Gelehrten vorangestellt ist. Und das mag relativ technisch klingen, aber diese Überliefererkette wird sehr wichtig sein im weiteren Vortrag, da die Periode der Wissensgeschichte, mit der ich mich beschäftige, diese Überliefererkette sehr in den Mittelpunkt rückt. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Überliefererketten natürlich im Laufe der Zeit immer weiter wachsen mit jeder Generation der neuen Gelehrten, die sich an diese Kette ranhängen und damit die ununterbrochenen Linie zum Propheten weiterhin sicherstellt. Mehrere dieser Hadithe können in einem Werk zusammengetragen werden. Das war zunächst nicht so, dazu komme ich gleich. Das wäre dann eben eine Hadith-Sammlung und diese Hadith-Sammlung kann zwischen 4 Texteinheiten umfassen, das ist so ziemlich das Kürzeste, was ich bisher gefunden habe, bis zu mehreren Tausenden. Und wenn ich von Hadith-Wissenschaft spreche, im Folgenden ist es das Wissensfeld, in dem sich Gelehrte mit den Texten und oder den Überliefererketten selbst befassen. Und das muss betont werden, weil Hadithe natürlich in jedem muslimisch konnotierten Wissensfeld auftauchen. Die tauchen auf als argumentatives Material, ohne dass es sich hierbei um Hadith-Wissenschaft im engeren Sinne handelt. Und diese Felder reichen eben von der Jurisprudenz, wo Hadithe natürlich ganz entscheidend sind, um festzulegen, was ist richtig und was ist falsches Verhalten, bis zu Feldern wie der Geschichtsschreibung, wo die Hadithe als historisches Material auftauchen. Damit werde ich mich eben nicht beschäftigen, mit dieser Art und Weise, wie Hadithe in anderen Wissensfeldern inkludiert werden, sondern mich interessiert eben die Hadith-Wissenschaft im engeren Sinne selbst. Grob gesagt konzentrierte sich die Hadith-Wissenschaft in den frühen islamischen Jahrhunderten auf die Sammlung von Hadithen und der Zuschreibung von Authentizitätsgraden. Da natürlich schnell eine Vielzahl von Texten in Umlauf kamen, die als Hadithe bezeichnet wurden, deren tatsächliche Zuschreibung zu Mohammed aber höchst umstritten war innerhalb der muslimischen Gelehrtenschaft bereits eine Generation nach dem Tod Mohammeds. Es ist zu betonen, dass diese Diskussion über die Authentizität niemals in binären Kategorien geführt wurde. Es ging nicht um authentisch, nicht authentisch, sondern es ging eben um die Zuschreibung von Authentizitätsgraden. Und das hängt damit zusammen, dass Hadithe eben in unterschiedlichen Wissensfeldern eingesetzt werden konnten und diese Wissensfelder nun wiederum andere Ansprüche an einen Authentizitätsgrad hatten. Also wenn Sie einen Hadith in der Jurisprudenz verwenden wollen, haben sie einen wesentlich höheren Anspruch, wie authentisch dieser Text sein soll, im Gegensatz etwa zur Geschichtsschreibung, wo sie sehr generöse Kategorien haben, was für einen Text verwendet werden darf. In anderen Worten, der Korpus der akzeptablen Hadith für Jurisprudenz war wesentlich kleiner als der Korpus für Geschichtsschreibung, der so ziemlich die flexibelsten Kategorien aufgewiesen hat. Und diese Periode ist auch relevant, weil es zumindest theoretisch Aufgabe jedes Gelehrten, jeder Gelehrten war, Hadithe selbst zu sammeln in mündlicher Überlieferung. Der Grad der Verschriftlichung war relativ gering. Wir haben sehr wenig Manuskripte, die überliefert sind aus dieser Periode, aber die Fragmente, die wir sehen, zeigen einen sehr geringen Grad der Verschriftlichung auf. Es war im Wesentlichen ein mündliches Wissensfeld, wo die einzelnen Gelehrten immer wieder dazu verpflichtet waren, selbst zu anderen Gelehrten zu reisen, um von ihnen die Hadithe zu hören und damit Teil der Überliefererkette des jeweiligen Hadith zu werden und einen möglichst großen Korpus an Hadithen aufzubauen, für die man eben die Überlieferungserlaubnis erhalten hat und Teil der Überliefererkette geworden ist. Entsprechend war die Hadith-Wissenschaft in dieser Periode ein stark transregionales Feld, weil es gerade darauf basierte, dass man zwischen Gelehrtenzentren hin und her reiste, um immer wieder neue Überliefererketten herzustellen. Entsprechend war der Begriff Talab al-Ilm, das Streben nach dem Wissen, der aus der Hadith-Wissenschaft kam, wird geradezu paradigmatisch dafür benutzt, für diese transregionale Phase der Hadith-Wissenschaft, wo wir eben Gelehrte haben, die höchst, die häufig nicht auf irgendwelche Orte festzulegen sind, denen wir keine regionalen Identitäten zuschreiben können. In der zweiten Periode beginnt ab dem 9. Jahrhundert ein Prozess der Kanonisierung der Hadithe. Sie können sich vorstellen, dass in der Islamwissenschaft das natürlich sehr in Anführungsstriche gesetzt wird, da es natürlich keine Autorität gibt, die einen Kanon durchsetzen kann in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist nun mal der Begriff, der am besten, der am verständlichsten ist, um zu erklären, was da passiert. Das heißt, es wurden Werke, schriftliche Werke verfasst mit etlichen tausenden Hadithen, die einen hohen Authentizitätsgrad hatten. Und die beiden berühmtesten sind eben die Werke von den beiden Hadith-Wissenschaftlern Al-Bukhari und Muslim. Der Kanonisierungsprozess war langwierig, wie Sie sehen, der zog sich über 3 Jahrhunderte hinweg und war auch ein höchst umstrittener Prozess, da Sie sich vorstellen können, dass unterschiedliche Gruppen an Gelehrten unterschiedliche Vorstellungen von Authentizitätsgraden hatten und was akzeptable und nicht akzeptable Texte im jeweiligen Wissensfeld ist. Dieser Kanonisierungsprozess hat auch niemals mit einem festen Korpus von Hadithen geendet. Es gab niemals einen festen Korpus von 7895 oder was auch immer Sie für eine Zahl nehmen, von Hadithen, die sozusagen kanonisch geworden sind. Wir sehen zwischen den kanonischen Werken, und es gibt, sagen wir, 6 wichtigste Werke, recht signifikante Unterschiede im Textkorpus, der inkludiert wird. Aber wir sehen auch in der jeweiligen Manuskripttradition, zum Beispiel die Manuskripttradition von Al-Bukhari, zeigt auf, dass in unterschiedlichen Orten unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschten, welche Hadithe aufzunehmen sind oder nicht aufzunehmen sind. Das Problem ist, wir haben noch keine kritische Tradition von irgendeiner dieser kanonischen Werke. Es hat noch niemand angefangen, zu diesen Manuskripten zu arbeiten. Wir arbeiten mit höchst fragwürdigen Editionen, sodass wir noch nicht mal angefangen haben, einen Einblick darüber zu kriegen, über diese Dynamik des Kanonisierungsprozesses. Wie auch immer, auch wenn es niemals einen Konsens darüber gab, was genau der feste Korpus ist, war insgesamt dieser Prozess erfolgreich. In dem Sinne, dass Gelehrte, die sich nicht im Feld der Hadith-Wissenschaft selbst bewegten, wie etwa Juristen, zunehmend nicht mehr Hadithe mündlich überlieferten mussten. Das heißt, sie mussten nicht mehr reisen, um einen persönlichen Korpus an Hadithen aufzubauen, für die sie eine Überlieferungserlaubnis hatten, sondern sie konnten zunehmend die schriftlichen Werke konsultieren. Und das war natürlich ein vollkommener Bruch in der Art und Weise, wie mit diesem Material umgegangen wurde. Plötzlich konnte man sozusagen zum Bücherregal im eigenen Haus oder in der jeweiligen Bibliothek gehen und einfach nachgucken, was für Hadithe es gibt, die rausnehmen und für Argumentationen in Jurisprudenz zum Beispiel verwenden, ohne dass man selbst an irgendwelchen Überlieferungsakten teilnahm. Hier müssen wir einen kleinen historiografischen Exkurs machen, denn die Islamwissenschaft hat sich in den letzten 150 Jahren nahezu ausschließlich mit der ersten Periode beschäftigt, 7. bis 9. Jahrhundert, und mit der Frage, inwieweit Hadithe authentisch seien. Und wobei die moderne Islamwissenschaft diese Diskussion weitgehend in den binären Kategorien authentisch, inauthentisch führte. In dieser islamwissenschaftlichen Forschung wurde der Kanonisierungsprozess selbst als gegeben betrachtet. Der war nicht Gegenstand der Forschung und lediglich als Endpunkt einer Phase der Hadith-Wissenschaft. Und das hat stark etwas mit dem Niedergangsparadigma zu tun, der in der Islamwissenschaft bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts feldprägend war. Also dass praktisch nach der goldenen Anfangsperiode relativ wenig Interessantes passierte und für die Islamwissenschaft war die Kanonisierung nur noch eine Rekonfiguration von Material, das bereits vorhanden war, ohne dass das von irgendeinem Interesse sei. Und erst 2007 erschien die erste ernsthafte Studie zum Prozess der Kanonisierung, was beeindruckend ist für unser Feld, dass wir praktisch 150 Jahre gebraucht haben, bis wir gemerkt haben, dass da ideengeschichtlich etwas Spannendes passiert ist. Diese Studie hat diese zweite Periode, die Kanonisierungsperiode, sehr schön bearbeitet, aber sie ging auch implizit davon aus, dass dies der finale Punkt der Hadith-Wissenschaft als ein Forschungsgegenstand, der von irgendeinem Interesse sei, gewesen ist. Und erst in jüngster Zeit haben sich zwei neue Forschungsfelder entwickelt. Einerseits ist das das Feld der Hadith-Kommentare in den folgenden Jahrhunderten, also ab dem 12. Jahrhundert. Und das ist die Promotion von Joel Blecker, die das erste Buch darstellt, das sich ernsthaft mit diesem Genre beschäftigt, das eben auch nach der Kanonisierung weiterhin ein bedeutendes Feld muslimischer Gelehrsamkeit blieb. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viele detaillierte Studien hervorbringen. Der zweite Innovationsschub betrachtet die Hadith-Wissenschaft selbst. Also praktisch, wie sind muslimische Gelehrte weiterhin selbst mit diesen Texten umgegangen? Und das ist die postkanonische Hadith-Wissenschaft, wie sie auch in meinem Artikel auftaucht und in meinem Titel auftaucht und die für diesen Vortrag der relevante historische und historiografische Rahmen ist. Geprägt wurde dieser Begriff von Garrett Davidson in seiner bisher unveröffentlichten Dissertation, in der er zeigt, dass das Feld der Hadith-Wissenschaft im 11. und 12. Jahrhundert aufgrund des Kanonisierungsprozesses vor einer großen Herausforderung stand. Die Frage war letztendlich, wozu brauchen wir noch das Feld der Hadith-Wissenschaft selbst, wenn wir jetzt diese kanonischen Sammlungen haben? Ich als Jurist kann einfach zum Bücherregal gehen, kann diese Bücher mir anschauen, kann das Material herausnehmen, was ich brauche zur Argumentation. Wozu brauche ich noch Hunderttausende von Gelehrten, die dieses eben gleiche Material mündlich weiterhin überliefern? Was ist die Sinnhaftigkeit dieses Feldes? Warum sollten Gelehrte weiterhin Reisen unternehmen, um mündlich Hadithe zu empfangen, wenn wir sie bereits schriftlich vorliegen haben? Wieso, kurz gesagt, brauchen wir noch eine Hadithwissenschaft? Das war die existenzielle Frage, die das Feld im 11. und 12. Jahrhundert verhandeln musste. Wie wir jetzt wissen, reagierte die Hadith-Wissenschaft ab dem 11. Jahrhundert damit, dass sie sich gewissermaßen neu erfand, in einer Periode, die bis ca. 1500 dauerte, eben die postkanonische Periode, in der die mündliche Überlieferung ungebrochen weiterhin betrieben wurde, aber unter neuen Vorzeichen. Einerseits wurde das Dogma der Mündlichkeit entwickelt, Das heißt, dass die Idee entstand, dass die erneute mündliche Überlieferung dieser Texte in jeder Generation gerade das Distinktionsmerkmal der muslimischen Gesellschaft sei, im Gegensatz zu anderen religiösen Gruppen. Innerhalb der Hadith-Wissenschaft kam ihm die Idee auf, das geht gar nicht um das Überlieferung, um die Überlieferung des Wissens selbst, die haben wir in den kanonischen Werken, das akzeptieren wir, aber der Akt der Überlieferung, dass wir uns zusammensetzen und dass wir dieses Material in jeder Generation neu wieder überliefern, das ist das, worum es geht und das ist das, was uns als muslimische Gemeinschaft ausmacht. Und andererseits verändern sich die Praktiken der Hadith-Wissenschaft selbst dahingegen, dass das Bemühen um eine kurze Überliefererkette und damit die Nähe zum Propheten Mohammed nicht mehr als ein wissenschaftlich relevanter Aspekt angesehen wurde, sondern als ein ritueller Akt, als ein spiritueller Akt angesehen wurde, da er die Nähe zum Propheten sicherstellt und dass damit das Bemühen um die kurze Überliefererkette selbst ein religiös verdienstvoller Akt sei. Und somit haben wir zwei recht getrennte gelehrte Welten, die sich entwickeln. Wir haben eine absolute Mehrheit von Gelehrten in der Jurisprudenz, in der Koranwissenschaft, in der Geschichtsschreibung, die sich auf die kanonischen Werke bezog. Das war für die Welt des Hadith. Und dann haben wir eine kleine Minderheit an hauptamtlichen Hadith-Gelehrten, die eben genau dieselben Hadithe oder meist dieselben Hadithe in einem eigenständigen Wissensfeld weiterhin überlieferten und die mündliche Überlieferung am Leben erhielten, wie sie es selbst sahen. Und diese Minderheit von Gelehrten entwickelte spezifische textuelle Formate. Das heißt, die haben angefangen, Genres zu entwickeln, die es vorher kaum gab und die auch im Folgenden praktisch nur innerhalb ihrer wissenschaftlichen Community zirkulierte. Und das sind insbesondere sehr kleine Sammlungen von 40 Hadithen. Das ist das bekannteste. Das können natürlich auch 5 oder 20 oder 60 oder 80 sein. Aber 40, nicht besonders überraschend, ist natürlich eine attraktive Nummer, Anzahl von Hadithen. Und das Relevante ist, dass diese Werke meist nicht thematisch geordnet waren, was man ja hätte vermuten können, dass man sich ein gewisses Thema nimmt, zum Beispiel Hadithe zum Verkauf von Immobilien. Gibt es genug für. Und dass man davon 40 zusammenstellt. Gibt es auch, es gibt eine Sammlung zu dem Verkauf von Immobilien. Aber das war nicht wirklich das Kriterium, an dem die Gelehrte interessiert waren, sondern diese Sammlungen haben in erster Linie Überlieferungspraktiken wiedergespiegelt. Das heißt, es wurden Hadithe zusammengestellt, die eine gemeinsame Charakteristikum aufweisen in der Art und Weise, wie sie überliefert worden sind. Also zum Beispiel 40 Hadithe, die ich im 14. Jahrhundert an einem Ort erhalten habe, zum Beispiel in Damaskus. Und dann nenne ich es die 40 Damaszener Hadithe und die können alle möglichen Themen haben. Hauptsache, ich habe sie alle in Damaskus erhalten und das ist dann eine Sammlung. Oder ich nehme die 40 Hadithe in meinem persönlichen Korpus, wo alle Überlieferer zum Propheten Mohammed auch Mohammed heißt und nennen sie die 40 Mohammed-Hadithe und stelle die zusammen. Oder ich nehme die Hadithe, wo immer der Vater zum Sohn überliefert hat. In jeder Kette. Ich habe genau 40 Hadithe davon, dann sind das meine 40 Vater-Sohn-Hadithe und so weiter. Das können Sie sich vorstellen. Aber das war praktisch die Art und Weise, wie diese Hefte inhaltlich zusammengestellt wurden. Sie können sich leicht vorstellen, dass solche Sammlungen von früheren Generationen von Islamwissenschaft leicht als irrelevante Rekonfiguration des immer gleichen Materials abgetan werden konnte. Und als, naja, ich meine, die haben da irgendwelche zufälligen Kriterien sich ausgedacht. Was soll uns das interessieren, ob da irgendwie 40 Mal Mohammed auftauchen in 40 Hadithen? 8 Mal Mohammed in 40 Hadithen auftaucht. Das ist nicht relevant für die Forschung. Diese kurzen Texte sind Gegenstand meines derzeitigen Buchprojekts, das ist sozusagen das, wofür ich mich interessiere. Von daher habe ich natürlich sehr wenig Sympathie für meine Vorgänger und Vorgängerinnen, die diese Texte abgetan haben als irrelevant. Diese kurzen Texte haben auch ein neues paratextuelles Element in den Handschriften selbst entwickelt. Also wenn man sich die Handschriften selbst entwickelt, sehen wir nicht nur, dass neue Genres auftauchten, sondern auch neue paratextuelle Elemente entwickelt wurden, nämlich die sogenannten Überlieferungsvermerke. Hier ein Beispiel davon aus einer Sammlung, die in Berlin gehalten wird. In denen wird festgehalten, dass die betreffende Sammlung unter dem Vorsitz eines autorisierten Gelehrten, das heißt also jemand, der in der Überliefererkette der mündlichen Überlieferung drinsteht, oder einer Gelehrten, hier haben wir einen sehr hohen weiblichen Anteil an Gelehrten im Feld der Hadith-Wissenschaft, das wurde festgehalten. Diese Vermerke beinhalten die Namen aller Teilnehmer. Das kann ein Teilnehmer sein oder 500 Teilnehmer sein. Können Sie sich vorstellen, dass diese Vermerke häufig sehr umfangreich sind. Und sie enthalten netterweise auch Datum und Ort der Lesung. Und das ist eine wichtige Quelle der nahöstlichen Geschichtswissenschaft, die bisher kaum bearbeitet wurde. Wir wissen nicht, wie viele es gibt. Ich vermute, dass es eine sechsstellige Anzahl gibt, aber die bisher noch nicht in irgendeiner Art und Weise ediert sind oder uns zugänglich gemacht wurde. Ich habe derzeitig ein Projekt zu den Überlieferungsvermerken, zumindest in den Berliner Handschriften, damit wir wenigstens mal einen Anfang haben und drüber nachdenken als Feld, wie wir dieses Material benutzen können. Regional lag der Schwerpunkt dieser postkanonischen Hadith-Wissenschaft auf einer Stadt. Das glaube ich, dass wir haben noch längst nicht eine Übersicht, dass man das wirklich als Argument vortragen könnte. Das ist mein Eindruck. Ich gehe davon aus, dass das in erster Linie Damaskus ist. Wenn wir uns die postkanonischen Hadith-Werke anschauen, dann sehen sie heute häufig so aus. Das heißt, es sind Composite-Manuscripts, in denen vormals unabhängige kodikologische Einheiten zusammengebunden werden. Hier sehen wir, dass 25 kleine postkanonische Werke zu einem Manuskript zusammengebunden worden ist. Das ist aber ein späteres Phänomen des 15. Jahrhunderts, der Endphase. In der Hochphase der postkanonischen Hadith-Überlieferung sahen die Hefte so aus, wie wir es hier in einem Beispiel aus Princeton haben. Das heißt, sie haben sehr kurze Sammlungen. Das sind häufig nur 4 bis 8 Folien, eine solche Sammlung, das eben auch wenig Hadithe enthält. Und sie waren meistens ungebunden, wie Sie es hier sehen. Von diesen Heften waren in Damaskus allein Tausende, wahrscheinlich über 10.000 in Zirkulation im 12. und 13. 14. Jahrhundert. Gut, der Anfangspunkt dieser postkanonischen Hadith-Wissenschaft ist ein Moment starker regionaler Bewegung. Wir sehen im 12. Jahrhundert, dass viele dieser Hefte im islamischen Osten, dem Bereich, der zunehmend persischsprachig wird in dieser Periode, produziert waren, aber dass sie von Damaszener Hadith-Gelehrten in die Stadt gebracht werden. Diese Hefte werden dann wiederum in Damaskus kopiert und in den folgenden Jahrhunderten wurde natürlich eine wesentlich größere Anzahl neuer Werke in Damaskus selbst verfasst. Aber der Anfangspunkt ist ein Moment dieser transregionalen Bewegung. Nach dieser Phase, in dieser Phase der transregionalen Zirkulation, das können wir an zwei Gelehrten festmachen, die aus der gleichen Familie stammen, Abdelrani und Dhiya ad-Din. Aufgrund der Überlieferervermerke sehen wir, dass die auf einen praktisch massiven Shopping-Trip in den Osten gegangen sind und mit Ladungen an Heften zurückgekommen sind, was ein sehr bewusster Projekt gewesen sein muss. Nach dieser Phase der transregionalen Zirkulation oder zumindest des Moments der Bewegung sehen wir, dass diese Hefte in den nächsten 300 Jahren ein beeindruckend lokales Leben führen. Nämlich, dass sie nahezu in einer Stadt verblieben, Damaskus. Und selbst innerhalb Damaskus können wir das noch weiter verengen. Die Überlieferung fand in erster Linie in einem Stadtteil statt, dem sogenannten Salihir-Viertel der Stadt. Und da sind eben die Überlieferungsvermerke entscheidend, weil da ja die Orte vermerkt sind, wo der jeweilige Überlieferungsakt stattfindet. Und wenn man die Überlieferungsorte kompiliert, sieht man, dass es eben ein stark, so ein stark regionalisierte Überlieferungsfeld geworden ist. Was wir also beobachten, ist, dass ein Wissensfeld, das vormals Transregionalität als ein entscheidendes Charakteristikum hatte, und diese Transregionalität ist ja nicht nur hier im 12. Jahrhundert, sondern ich hatte ja gesagt, dass in der Frühphase 7. bis 9. Jahrhundert dieses Reisen, dieses Streben nach Wissen, die mündliche Überlieferung, gerade das, die charakteristische Eigenschaft dieses Wissensfeld war. Das heißt, Transregionalität war sozusagen eingeschrieben in Hadith-Wissenschaft. Aber jetzt sehen wir, dass ab dem 12. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert es im Gegenteil ein zutiefst lokales Wissensfeld wird. Gleichzeitig sehen wir, dass die Teilnahme an diesem Feld sich zunehmend auf eine soziale Gruppe innerhalb der Gelehrten verengt. Und das sind die Hanbaliten. Die Hanbaliten sind eine der vier Rechtsschulen innerhalb des sunnitischen Islam, die immer eine besonders hohe Affinität zu Hadithen per se haben. Und wir sehen, dass die Gelehrten, die sich anderen Rechtsschulen zuordnen, den Hanafiten, den Malikiten und den Schafiiten, dass die ein relativ geringes Interesse haben an diesem Wissensfeld und nur peripher darin auftauchen. Und wie gesagt, diese postkanonische Hadith-Wissenschaft, das war ja die Minderheit der Gelehrten, die daran ein Interesse hatten. Und das können wir eben hier auf die hanbalitische Community weiter verengen. Neben der regionalen und sozialen Verengung sehen wir auch, dass für die postkanonische Beschäftigung mit Hadith es ebenfalls charakteristisch war, dass es gerade nicht um eine Kommentierung der Hadithe ging. Das ist ganz entscheidend. In diesen Sammlungen wird niemals kommentiert. Diese Sammlungen sind Sammlungen und nichts anderes. Da wird nicht angefangen, über diese Hadithe explizit nachzudenken. Die wurden weiterhin mündlich überliefert und anhand der Überlieferungsvermerke können wir teilweise nachverfolgen, wie lange die Überlieferungssitzung dauert. Und die dauerten häufig so lange, das brauchen sie nicht, um 40 Hadithe zu überliefern. 40 Hadithe können sie in 15 Minuten überliefern. Wir sehen aber, dass häufig diese Sitzungen 4-5 Stunden dauern. Das heißt, im mündlichen Überlieferungsakt gab es sicherlich Kommentierung oder zumindest Diskussion dieses Materials. Aber das spiegelt sich nicht in der Schriftlichkeit wider. Das war eine parallele Wissenskultur, die nicht verschriftlicht wurde innerhalb dieses Wissensfeldes. Das Verweigern der Kommentierung, zumindest der schriftlichen Kommentierung der Hadithe, war meines Erachtens auch entscheidend für das Feld der echten Hadith-Wissenschaft, um sich von anderen Wissensfeldern abzugrenzen. Wie gesagt, Hadith-Wissenschaft war ja per se stark anschlussfähig, da Hadith in allen Wissensfeldern verwendet wurden und die parallele Wissenskultur der echten Hadith-Kommentierung, die ja ebenfalls praktiziert wurde in dieser Periode, war stark anschlussfähig zu anderen Feldern. Aber anscheinend diese postkanonische Hadith-Wissenschaft hat sich bewusst abgegrenzt und sich bewusst verweigert, sich kommunikationsfähig zu machen mit anderen Wissensfeldern. Nach etwa 300 Jahren der urbanen Zirkulation begannen diese Hefte einen neuen Abschnitt in ihrem Lebenszyklus. Sie wurden einem Prozess der Monumentalisierung unterworfen durch einen Gelehrten, der ebenfalls aus diesem Damaszener hanbalitischen Milieu stammte, der ein Herr namens Ibn Abdul Hadi, das ist kein besonders prominenter Gelehrter, der irgendwie ihm bekannt sein müsste, der aber für diesen Zusammenhang entscheidend ist. Und mit Monumentalisierung beschreibe ich hier den bewussten Prozess, eine Buchsammlung zu schaffen, die nicht eine Arbeitsbibliothek oder eine gelehrte Bibliothek war, sondern die bewusst als ein Erinnerungsort geschaffen wurde, um eine Vergangenheit zu monumentalisieren, die für den Schöpfer dieser Sammlung ein unwiderruflich vergangenes goldenes Zeitalter darstellte. Und das war sozusagen das Lebensprojekt von diesem Ibn Abdel Hadi. Weil als er lebte, im späten 15. Jahrhundert, war das Feld der postkanonischen Hadith-Wissenschaft in einem, wenn Sie wollen, Niedergang befunden. Es gab immer weniger Gelehrte, die sich dafür interessierten. Wir sehen, dass diese Hefte kaum noch überliefert wurden. Das sehen wir wiederum von den Überlieferungsvermerken, wo wir immer eine sehr schnelle Abfolge von Überlieferungsakten haben. Und dann sehen wir plötzlich, dass ab 1400 es kaum noch Überlieferungsakte gibt und es anscheinend keine gelehrte Community mehr gab, die sich um diese Texte herum gruppierte. Dementsprechend wurden diese Hefte nicht mehr benutzt. Sie waren nicht mehr im Umlauf. Und das sehen wir auch an der Materialität dieser Hefte. Die waren materiell häufig bereits in einem sehr schlechten Zustand, als Ibn Abdel Hadi sie kaufte, weil sie nicht mehr repariert wurden, weil sie nicht mehr erneuert wurden. Und er hat diese Hefte dann, wie er selbst schreibt, auf dem Trödelmarkt gekauft. Das heißt, er hat sie nicht auf dem Buchmarkt gekauft. Damaskus hatte vier große Buchmärkte. Aber diese Hefte waren so irrelevant geworden, dass sie für den Buchmarkt nicht mehr relevant waren. Es gab keine Käufer mehr. Man konnte sie auch nicht auf dem Papiermarkt verkaufen, als Altpapier. Dazu waren sie zu heilig. Also es gab einen großen Altpapiermarkt, wo die alten Bücher wieder recycelt wurden. Das ist auch nicht passiert, sondern diese Bücher hatten eine sehr unangenehme Zwischenposition zwischen Büchern und zwischen Altpapier, so dass sie eben auf diesem Trödelmarkt anscheinend verkauft wurden. Ibn Abdel Hadi kaufte tausende dieser Hefte, die er in einer Sammlung zusammenstellte, und das war der Ausgangspunkt meines Projekts. Das ist der Buchkatalog eben dieses Gelehrten von den Büchern, die er in einer Madrasa gestiftet hat. Sie waren zuerst in seinem Privatbesitz und dann hat er sie als Stiftung in eine Madrasa, also in eine Institution höherer Bildung, gestiftet. Und dieses Monument, das er baute, funktionierte auf zwei Ebenen. Einerseits war die Gesamtsammlung dieser Bücher, die er stiftete und für die er diesen Katalog verfasste, ein Monument. Und das ist einer der wenigen Bibliothekskataloge, den wir überhaupt haben, oder einer der wenigen Buchkataloge, die wir haben, für die Periode vor 1500 im arabischsprachigen Nahen Osten. Und dass dieser Katalog überlebt hat, hat sehr viel damit zu tun, dass er eben der Teil des Monumentalisierungsprojektes war und einer sehr bewussten Erhaltungsstrategie seitens seines Autors unterworfen war. Er stiftete diese Bücher, wenig überraschend, im Salihiyah-Viertel, also da, wo diese Bücher in den vorherigen Jahrhunderten, also diese Periode, die er erinnern wollte, die postkanonische Hadith-Wissenschaft, genau da hatten diese Hefte ja zirkuliert. Und damit war dieses Viertel, in dem er selbst geboren wurde, in dem er lebte, in dem er starb, in dem er sein ganzes Leben verbracht hat. Er war ein sehr lokaler Mensch. Seine weiteste Reise war 35 Kilometer in den heutigen Libanon. Von daher war das sehr passend, dass diese Hefte weiterhin diesen lokalen Charakter behalten haben. Aber diese Monumentalisierung funktionierte auch auf einer zweiten Ebene, nämlich in der Rekonfiguration der Materialität dieser Hefte. Und ich hatte ja gesagt, das ist die Materialität, wie wir sie heute meist sehen, wenn wir in die Bibliothek in Damaskus oder in Paris oder wo auch immer gehen. Aber das ist eben nicht die Art und Weise, wie sie zirkuliert waren, als diese Texte lebendige Texte, aktive Texte waren. Was Ibn Abdel Hadi gemacht hat, ist, dass er eben diese Composite Manuscripts geschaffen hat und jeder von diesen Composite Manuscripts selbst war ein Monument zu dieser vergangenen Periode der Hadith-Wissenschaft. Die materielle Form, die wir hier sehen, des Composite Manuscripts, ist unvereinbar mit der postkanonischen Hadith-Wissenschaft. Die basierte ja gerade auf der Mobilität der Hefte. Zwar nur bescheiden in Damaskus, nur in dem einen Stadtviertel, aber diese Hefte mussten zirkulieren als einzelne Texte und als eigene materielle Einheiten. Überlieferervermerke konnten sich nur auf eine kleine Sammlung beziehen. Sie konnten sich niemals auf mehrere Sammlungen beziehen. Das heißt, was wir hier sehen, ist Ausdruck davon, dass diese Texte nicht mehr einer lebendigen Überlieferung unterworfen waren, sondern dass sie das Ende ihres Lebenszyklus als aktive gelehrte Texte erreicht hatten. Bei der Schaffung dieser neuen Bücher folgte er auch einem ästhetischen Programm. Das heißt, es ging ihm nicht nur darum, sozusagen gewisse Texte zusammenzubinden, sondern er wollte auch eine praktisch gewisse Art von Büchern kreieren, wie wir es zum Beispiel hier sehen. So sehen die Einbände dieser Hadith-Bücher typischerweise aus. Wenn Sie die anfordern in der Bibliothek, dann denken Sie häufig, die haben sich vertan und sind zu den Hebraika gegangen. Aber das ist nicht der Fall, sondern diese Bücher beinhalten systematisch Pergamentfragmente aus Manuskriptkulturen vergangener Damaszener Gemeinschaften. Diese Pergamentfragmente spielten ganz bewusst auf eine frühere Periode in dem Lebenszyklus dieser Hefte an. Als diese Kleinhefte unabhängig waren, waren sie ja ungebunden. Das hat sich nicht gelohnt, die in irgendeiner Art und Weise zu binden. Das wäre auch technisch kaum möglich gewesen, 2, 3, 4 Folien in irgendeine sinnvolle Bindung reinzutun. In dieser aktiven Phase haben die Benutzer Pergamente aus alten Manuskripten um diese Hefte rumgelegt. Und diese Pergamente konnten häufig arabisch-muslimisch sein. Die Mehrheit ist arabisch-muslimisch. Sie konnten aber auch aramäisch, hebräisch, georgisch, armenisch. Die gesamte Sprachen- und Schriftvielfalt, die sie in Damaskus haben, war in diesen Einbänden reflektiert. Und diese sprachliche und skripturale Pluralität, die wir bei den Einbänden der einzelnen Hefte haben, die sehen wir hier reproduziert in diesen großen Bänden. Und als dieser Ibn Abdelhadi im 15. Jahrhundert diese Bücher produziert hat, hat er bewusst diese Pergamente raufgebunden, weil die eben ein visuelles Charakteristikum der Hefte waren, die er eingebunden hat. Praktisch der Benutzer wusste, auch ohne dass sie Signaturen hatten, das muss etwas mit Damaskus, das muss etwas mit Hadith, postkanonischer Hadith-Wissenschaft zu tun haben. Postkanonisch nennen wir es, aber praktisch mit dieser Art und Weise, was da betrieben wurde. Gleichzeitig stellte er sicher, dass seine Schrift auf jedem einzelnen Monument sichtbar war, indem er private Notizen in einer sehr charakteristischen Handschrift, seine Handschrift ist sehr, also sehr einfach zu erkennen, wenn es sich um ihn handelt, systematisch in die Buchdeckel einband, aber auch so einband, dass sie immer sichtbar waren. Hier haben wir ein Register von Geldbeträgen, die er verliehen hat. Ein Nebenjob war Geldverleiher. Und das ist ein Blatt aus seinen Notizbüchern. Und er hat auch systematisch Überlieferungsvermerke wieder auf diese Hefte geschrieben. Es gab keine Überlieferungsvermerke seit Jahrzehnten. Die waren ja sozusagen aus dem aktiven, lebendigen Teil ihres Lebenszyklus rausgefallen. Und er schreibt systematisch auf jedes einzelne Heft, und das sind knapp 2000 Hefte, ein Überlieferungsvermerk rauf. Wo er sich auch tatsächlich hingesetzt hat und diese Bücher noch ein letztes Mal überliefert hat. Das war ein ritueller Akt der Schaffung dieses Monuments, dass er in einem sehr schmerzhaften Akt für seine Familie, alle Anwesenden sind Familienmitglieder, ansonsten hatte keiner mehr Interesse, das zu machen. Die Familienmitglieder hatten wahrscheinlich auch kein Interesse, aber sie konnten sie nicht verweigern. In einem Zeitraum von 18 Monaten einen sehr intensiven Lesemarathon in seinem Haus betrieben hat. Das waren bis zu 5 Lesungen an einem Tag. Und sein Sohn Ahmed zum Beispiel hatte seine erste Lesung, als er 3 Stunden war. Von der Geburt wurde er direkt rübergetragen und durfte daran teilnehmen. Die Überlieferervermerke geben ihm sehr viele Details zu diesen Akten. Das war schon ein sehr besonderer Akt, der da stattfand. Dieses Monumentalisierungsprojekt war außergewöhnlich erfolgreich. Und diese Bücher verblieben in der Omariya Madrasa, also da, wo er sie gestiftet hatte, bis ins späte 19. Jahrhundert, als im Rahmen der osmanischen Reformprozesse staatliche öffentliche Bibliotheken erstmals gegründet wurden in dem Osmanischen Reich. Und das ist das Gebäude, das in Damaskus die erste staatliche Bibliothek wurde und in der die Bücher, die jetzt Handschriften geworden waren, in dem Zeitraum wurde auch das erste Mal begonnen, von Handschriften zu reden, dass die aus den einzelnen Stiftungen in Damaskus zentralisiert werden. Und der einzige kompakte mittelalterliche Korpus, der in diese neue Bibliothek ging, war das Monument von Ibn Abd al-Hadi. Es gibt keinen anderen mittelalterlichen Korpus, der zu dem Moment überführt wurde oder der überhaupt bekannt ist aus Damaskus. Alle anderen mittelalterlichen Sammlungen, die ich praktisch im Mittelalter rekonstruieren kann, waren durch etliche Perioden der Rekonfiguration gegangen und fanden sich verstreut in Bibliotheken, die im 16., 17., 18. Jahrhundert gegründet worden sind und die frühere Bibliotheksbestände absorbiert hatten. Wir hatten Beispiele aus Paris, Berlin und Princeton gesehen und es sind Dutzende von Büchern aus dem Ibn Abd al-Hadi Monument heute in diesen Bibliotheken, genauso im Vatikan, Escorial, Chester Beatty, British Library und so weiter. Aber ungefähr 90% seines Monuments, dieser Bücher, verblieben in Damaskus, was ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz ist für irgendeine Sammlung, die im 19. Jahrhundert den neuen Märkten unterworfen war und die dann schließlich in die Nationalbibliothek überliefert wurde, in diesen wunderschönen Bau, der in den 80er Jahren eröffnet wurde. Und auch hier sind sie bis heute der größte kompakte mittelalterliche Korpus. Die Tatsache, dass es so viele postkanonische Hadith-Manuskripte in dieser Bibliothek gibt, hat zu etlichen, was ich Problem bezeichnen würde, in der modernen Islamwissenschaft geführt. Insbesondere ist die Forschung davon ausgegangen, dass die große Zahl dieser Handschriften Ausdruck davon ist, dass diese Form der Hadith-Wissenschaft bis ins 19. Jahrhundert ein dominanter Teil gelehrter Praktiken war. Die Annahme war, wenn im 19. Jahrhundert noch so viele Handschriften in Damaskus sind, ist das Ausdruck davon, dass es eben ein lebendiges Wissenschaftsfeld bis ins 19. Jahrhundert war. Aber die Tatsache, dass so viele von ihnen noch existierten, geht eher auf das exakte Gegenteil zurück. Der Korpus wurde vor 500 Jahren geschaffen, um an eine vergangene Periode der Hadith-Wissenschaft zu erinnern. Er wurde als Monument geschaffen, nicht als Teil eines lebendigen Wissensfeldes, nicht als eine gelehrte Bibliothek. Und er hat die Jahrhunderte als weitgehend kompakter Korpus überlebt, weil diese Bücher von keiner Relevanz mehr waren. Und entsprechend fristeten sie eine gesicherte Existenz am Rande des Gelehrtenbetriebs. Leser nutzten sie nicht ab und es gab keine pekuniären Interessen, sie auf den Markt zu bringen. Diese Bücher waren schlicht unverkäuflich. Und es ist frappierend, dass wir kein einziges dieser Bücher in Istanbul finden. Im 16., 17., 18. Jahrhundert sehen wir systematisch und massive Bücherbewegungen nach Istanbul, dem neuen Zentrum des Mittleren Ostens. Und viele Damaszener, Kairener, Aleppiner und so weiter Sammlungen werden teilweise nach Istanbul überführt. Nicht ein einziges dieser Bücher ist nach Istanbul gegangen, einfach weil es kein Käuferinteresse gab. Dass wir einen kompakten Korpus haben, ist somit Ausdruck eines Wissensfeldes, das ab dem 12. Jahrhundert extrem lokalisiert war, dessen materielle Artefakte um 1500 monumentalisiert wurden und die im späten 19. Jahrhundert als historische Artefakte, Manuskripte, musealisiert wurden und heute überwiegend in der syrischen Nationalbibliothek sind. Ein kleiner Teil der Bücher ging, wie ich gesagt hatte, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf den internationalen Buchmarkt, so dass diese Bücher einer neuen Translokation unterworfen waren und eben nach Berlin, Princeton, Dublin, London, aber auch nach Kairo und Beirut gingen. Also das ist jetzt nicht nur protokoloniale Kontexte, die relevant sind, um zu verstehen, warum diese Handschriften sich bewegten. Das war auch innerhalb des Nahen Ostens Bewegungen, die neu begannen. Hier in diesen neuen Kontexten wurden ihnen auch eine neue Funktion in der Wissensproduktion zugeschrieben. Und das ist besonders relevant für die Handschriften, die nach Europa und USA ging, weil diese Handschriften häufig als Kronzeugen für die Konstruktion eines jahrhundertelangen Niedergangs der islamischen Zivilisation verwendet wurden. Mit der Annahme, bis ins 19. Jahrhundert waren diese Texte lebendig und die haben praktisch nichts anderes gemacht, als sich 800 Jahre hinzusetzen und 40er-Sammlungen zu schreiben. Ansonsten ist da wenig Relevantes passiert. Wann hatten diese Sammlungen in den Fußnoten eine relativ hohe Prominenz, aber waren eben niemals Gegenstand von weitergehenden Forschungen. Abschließend hoffe ich, dass die Fallstudie dieses einen Bücherkorpus gezeigt hat, wie die Entwicklung eines Wissensfeldes sich in wechselnden Materialitäten ausdrückt und wie wir insbesondere die regionale Mobilität oder Immobilität daran nachvollziehen können und ebenso die ideengeschichtlichen Veränderungen in einem Wissensfeld, eben hier der Hadith-Wissenschaft im engeren Sinne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.